Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Hallo Daniel.
Hallo Philipp.
Herzlich willkommen. Zweite Folge Heldendumm. Und
juhu.
Heute geht's hoch hinaus, mein Lieber. Heute geht's hoch hinaus.
Ja, ich hoffe doch. Wir waren ja bei der letzten Episode, waren wir wirklich in den Tiefen des Untergrunds.
Das stimmt, wir waren in der Unterwelt, kann man sagen, auch im,
ja.
In der Halbwelt, wie man so schön sagt.
Oh, in der Halbwelt, mit Hades und Cerberus.
Halbwelt kommt direkt mit auf die Liste aus der letzten Folge, die kann direkt fortgeführt werden.
Das müssen wir uns jetzt aber wirklich vornehmen, diese Liste weiterzuführen. Wir müssen diese Wörter so ein bisschen einstreuen, immer wieder mal.
Ich finde auch. Mal gucken, wozu wir heute noch kommen. Die Halbwelt verlassen wir jedenfalls, auch den Untergrund. Es geht hoch hinaus, wie ich schon gesagt habe. Ich hoffe, du hast deine Brille geputzt. Auf geht's.
Ich bin bereit.
Ich sage dir eins, ich vermute, dass viele Leute, er hat sich wirklich die Brille aufgesetzt jetzt hier und es ist die Lawrence Fishburne Matrix-Brille.
So ähnlich
ein bisschen zumindest. Ja. Wir reden heute über einen Mann, der relativ bekannt ist, den viele kennen werden, aber der eine Geschichte ist, die wir noch nicht gemacht haben, weil ich immer gesagt habe, das ist zu bekannt und es gibt auch einen Film und der ist noch gar nicht so lange draußen. So, dieses Jahr ist der Film 10 Jahre draußen und außerdem gibt es noch einen weiteren Anlass, zu dem wir gleich dann kommen, weshalb sich diese Geschichte heute ganz gut anbietet. Denn wir schreiben ja heute ein Datum. Wir sind ja noch Mitte Februar, also jetzt nicht während wir das aufnehmen, aber während das läuft und entsprechend gibt es da eine gewisse Nähe. Wir reden über dich, Michael.
Ich bin schon wieder Michael, das ist der dritte oder der vierte Michael mittlerweile sogar, glaube ich.
Es gibt wirklich viele Michaels. Du wirst deinen Namen nachher nochmal anpassen, aber erstmal bist du der Michael und dein zweiter Name ist David.
Heißt ich danach Mickel oder so wie beim letzten Mal von Johnny auf Jimmy.
Von Johnny auf Jimmy. Nee, du wirst einen schönen Spitznamen erhalten. Dein Name ist Michael David Edwards.
Der Name sagt mir gar nichts.
Das ist nicht weiter verwunderlich. Du kommst am 5. Dezember 1963 zur Welt und zwar in Cheltenham in England.
Auch das sagt mir nicht so viel. Also England schon, Cheltenham eher weniger.
Cheltenham ist ja mehr oder weniger im Westen Englands, würde ich jetzt mal einfach sagen. Wunderschöne Stadt, tatsächlich sehr reich, also guter Ort, sehr vornehm. Aber England halt, ne? Es regnet viel.
Ja.
Manchmal ein bisschen trostlos, gerade in den 60er und 70er Jahren. Vielleicht jetzt nicht der Ort, wo man sagt, hier steppt der Bär oder hier boxt der Papst im Kettenhemd. Wobei ich nicht ausschließen will, dass das auf britischem Gebiet schon mal passiert ist.
Ich wollte gerade sagen, da sind Dinge passiert, die mögen wir gar nicht erst anzweifeln.
Du, Michael, hast von Beginn an diverse Probleme.
So mag ich das.
Ein mäßiger Start. Also tatsächlich ist es so, dass du auf die Welt kommst und du hast eine Fehlstellung in den Beinen.
Oh.
Das ist irgendwie bei der Geburt passiert. In jedem Fall ist das ist reparabel, ja, aber dafür musst du als Kind relativ lange, hast du die Beine in Gips, damit die gerade werden.
Verstehe.
Die sind nämlich nicht gerade, aber damit die gerade werden, macht man da Gips drum und dann funktioniert das. Heute gibt es das auch noch, da haben so Leute dann so Schienen,
ja, ja.
Und dann können die nicht richtig gehen und so.
Ja, ja,
das ist einfach dann so eine Geschichte. Das ist auf jeden Fall das erste Problem, mit dem du ins Leben startest.
Ich wünsche mir erstmal selbst gute Besserung.
Gute Besserung an mich und Happy Birthday to me, denn es passiert, dass du irgendwann alt genug bist und in die Schule gehen kannst.
Ich dachte, du sagst, es passiert irgendwann, dass du Geburtstag hast. Danke. Viel geschafft im
Tatsächlich.
Leben.
Tatsächlich.
Aber ja, ich gehe zur Schule. Also gehe oder werde ich hingerollt?
Nee, du gehst. Du bist mittlerweile, kannst immer besser laufen und irgendwann funktioniert das auch von ganz alleine.
Ich habe meine Gebeine bei mir.
Du hast deine Gebeine bereits bei dir und gehst mit deinen Gebeinen oder auf ihnen, je nachdem, in die Schule in Cheltenham in England. Und du bist ein normaler Schüler, würde ich jetzt mal behaupten.
Mhm.
Dein Vater ist Maurer und wünscht sich, dass du auch später mal diesen Beruf des Maurers und Stuckateurs, ausübst.
Das lässt sich bestimmt einrichten.
Das lässt sich bestimmt einrichten und es läuft auch genau in diese Richtung. Du bist allerdings fasziniert und jetzt sind wir wieder bei einer klassischen Heldendummen-Geschichte. Du bist fasziniert von der großen, weiten Welt einerseits und andererseits hast du einen großen Traum.
Das kommt öfter vor bei deinen Geschichten.
Es ist so. Es ist so. Wir hatten Hermanns großen Traum, heute haben wir Michaels großen Traum.
Ich würde gerade sagen, bei dir sind es große Träume und bei mir träumen die Leute.
Das stimmt allerdings. Bei dir sind es Träume mit großen Konsequenzen häufig auch.
Ja, kleine Träume mit großen Konsequenzen.
Du entdeckst deinen großen Traum im Jahr 1972. 1972 passiert etwas, was 2026 auch passiert und weshalb wir heute im Februar 26 diese Folge machen. 1972 finden die Olympischen Winterspiele statt.
Ah, okay, ich habe jetzt gerade gedacht, ist es eine Sonnenfinsternis? Ist es irgendwie eine Planet-X-Umrundung? Ist es...
Ja, du bist auf einer ganz anderen Skala unterwegs.
Naja, du hast mir gesagt, ich soll hoch hinausschauen, also habe ich hoch hinausgeschaut. Oder zu hoch.
Du hast dich am Firmament, hast du dich bewegt.
Ja.
Ich hingegen war auf dem Boden der Tatsachen, nämlich auf dem Boden der kleinen Wohnung des Maurers aus Cheltenham, wo Michael vor dem Fernseher sitzt und Skilanglauf guckt.
Ja, kann man ja auch mal machen.
Kann man auch mal machen. Und du findest das richtig toll. Weil erstens sind die Olympischen Winterspiele in Sapporo in Japan. Toll mal nach Japan. Große, weite Welt. Und ja, im gleichen Jahr die Olympischen Sommerspiele in München. Eher unrühmlich und nicht durch sportliche Leistungen bekannt geworden.
Ich wollte gerade sagen, das, ja.
Trotzdem faszinierend für dich.
Ja, klar.
Und vor allem gefällt dir das olympische Motto. Das bekannte olympische Motto ist natürlich einerseits höher, schneller, weiter, das kennt man, aber das andere olympische Motto, das auch sehr bekannt ist, ist dabei sein ist alles.
Jawohl, auch mit Maurerbein.
Auch mit Maurerbein, scheißegal. Ich meine, gut, es ist jetzt für dich ein bisschen schwierig. Du bist jetzt ein 9-jähriger, leicht untersetzter Junge aus Cheltenham in England. Du kannst jetzt nichts besonders gut, hast keine besonderen Leidenschaften, du bist keine Sportskanone und außerdem kannst du auch nicht richtig geradeaus gucken. Das ist auch noch so ein Problem.
Ich glaube, wenn man irgendetwas bei uns im Podcast gelernt hat, ist, dass wenn man nichts kann und nichts hat, man trotzdem große Dinge erreichen kann. Ob sie was Positives Großes sind, das muss dann halt jeder für sich selbst entscheiden.
Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Man kann es sich auch einfach machen und sagen, die Betrachtung und Einordnung meiner Tätigkeiten überlasse ich der Nachwelt.
Jawohl, sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Den Satz kannst du auf die Liste packen.
Ja, das ist allerdings richtig. Der Satz ist, diese Liste ist irgendwann einfach eine Zusammenstellung aus Dingen, die einfach so ein Pharao im 2. Jahrhundert geschrieben hätten oder so. Völlig, zeitlich völlig durcheinander, aber scheißegal.
Weg der Dummheit.
Der Weg der Dummheit. Der Weg der Dummheit. Falls wir mal ein Museum aufmachen, wissen wir jetzt schon, der Weg der Dummheit muss beschritten werden.
Ansonsten ziemlich, also nicht zu Zeitpunkt der Ausstrahlung nicht mehr ziemlich aktuell, aber war es das Denkmal der Dummheit? Oder das Mahnmal? Nee, ich glaube, das Denkmal der Dummheit. Von diesem tollen Lasterfahrer, der falsch abgebogen ist und mit dem LKW stecken geblieben ist. Hast du bestimmt mitbekommen.
Ich habe nicht mitbekommen, dass das Denkmal der Dummheit heißt.
Nee, der hat es selber so gesagt.
Ah, okay.
Hütet euch vor falschen, was hat er gesagt? Hütet euch vor falschen, ach, ich krieg's nicht mehr zusammen, muss ich rausschneiden alles. Aber das ist für dich. Das ist ein okay. Denkmal der Dummheit, hütet euch vor falschen, fuck, weiß ich nicht mehr.
Wegweisern, irgendwie sowas wahrscheinlich.
Irgendwie sowas.
Hütet euch. Hüte dich, behüte dich, denn es ist kalt draußen und bebrille dich. Denn es ist irgendwie neblig draußen, du siehst nicht so gut. Und du stellst fest, Sehschwäche, aber übel. Also du bist weitsichtig und du kannst im Prinzip ohne deine sehr starke Brille kaum was sehen.
Okay, das
heißt... Mit Brille ist aber okay.
Ja gut, solange ich dann eine Brille habe, die gut an meinem Kopf sitzt, wie diese hier, die ich gerade trage, extra nur für dich.
Hervorragend.
Bin ich gesichert.
Da bist du gesichert, da läufst du zumindest nirgendwo vor. Aber dazu kommen wir noch. Ja, deine Schulzeit, eine normale Schulzeit, eine zurückhaltende Schulzeit, es passiert nicht viel. Dein Traum bleibt dir natürlich immer im Kopf, aber darüber hinaus passiert jetzt nicht so herausragend viel in deiner Schulzeit. Außer das Wichtigste, was in der Schule passiert. Das Wichtigste, das Jahreshighlight jedes 13-Jährigen.
Das 13, okay, Ist das schon mit 13, diese Abschlussbälle oder was man da alles mit? Nee, oder Bundesjugendspiele?
Da sind wir noch nicht. Da sind wir auch noch nicht. Da sind wir auch noch nicht. Das Jahreshighlight des 13-Jährigen, ganz klar die Klassenfahrt.
Ach, die Klassenfahrt, natürlich.
Klassenfahrt, und zwar für dich aus dieser englischen Stadt ist das natürlich eine ganz besondere Klassenfahrt, denn 1977 geht's für dich und deine Klasse nach Italien.
Oh.
Bella Italia. Und du machst natürlich den klassischen, ja? Also, wie das so ist. Man steigt in Cheltenham in so einen alten fucking Reisebus.
Und in den Wasserflaschen ist Wodka.
Mit 13 bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber nicht unmöglich. Und dann geht's erstmal schön durch halb England, dann über den Ärmelkanal, dann durch ganz Frankreich und dann bist du irgendwann nach 400 Stunden und einem wunden Arsch in Italien.
In Rom.
Es geht soweit gar nicht. Oh. So weit runter geht's gar nicht. Ihr seid unterwegs in den Alpen.
Ah ja.
In den italienischen Alpen. Und dort geht ihr in ein Skigebiet und du hast ja mit großer Freude immer Winter-Olympia verfolgt.
Ja.
Da sagst du, ich will auch mal Skifahren.
Ja, natürlich. Ich habe doch bestimmt verborgene Talente, wenn ich auf zwei Holzplatten, ich weiß gar nicht, die sind wahrscheinlich heutzutage nicht mehr aus Holz und früher waren es wahrscheinlich auch nicht, aber ist egal. Wenn ich Holz unter den Füßen habe, dann fühle ich mich frei.
Und genau so ist es. Du findest das richtig fett geil.
Ja, klar.
Du findest das richtig fett geil. Du weißt noch nicht so richtig, in welche Richtung es gehen soll.
Ja runter.
Also ob du jetzt... Ja, natürlich. Aber ob du jetzt Abfahrt machen willst oder ob du... Also einfach nur mit Vollgas runter oder ob du Slalom fahren willst.
Weitspringen.
Oder Weitspringen.
Ja, also Schanzentournee.
Warte mal ab, dazu kommen wir noch. Du machst noch Privatschanzentournee. Dazu kommen wir gleich. Also du weißt auf jeden Fall, Skifahren finde ich richtig geil.
Geil.
Skifahren finde ich richtig geil und das will ich machen und so weiter und so fort. Jetzt gibt's beim Skifahren grundsätzlich ein Problem.
Das Skifahren.
Das Skifahren ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du in England wohnst.
Ach so, ja, da gibt's nicht so viel Skifahren, das stimmt. Da gibt's höchstens, weiß nicht, in Fässern runterrollen oder Käseballen runterrollen lassen. Ich weiß nicht, aber Berge gibt's auch nicht so viele wahrscheinlich.
Nee.
Ja, dann rutsche ich auf eine Aldi-Tüte in den Hügel runter.
Es ist tatsächlich gar nicht so weit davon entfernt. Du kommst zurück von dieser Klassenfahrt und verbringst ab dann ganz viel Zeit in Gloucester. Und Gloucester ist eine Stadt, die, also Cheltenham geht quasi in diese Stadt über. Mhm. Die sind direkt nebeneinander. Kannst da mit dem Bus gut von A nach B fahren und in Gloucester gibt es nämlich eine sogenannte Dry Slope.
Oh, Dry Slope. Okay, das bedeutet, da gibt es einen künstlichen Schnee oder also so einen nicht kalten Schnee oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, du musst es dir vorstellen. Warte, ich sage dir, also du bekommst das von mir jetzt.
Ja.
Moment. Damit du es auch beschreiben kannst, wo wir uns da befinden.
Ja.
Sag mir mal, was du hier siehst.
Oder muss ich kurz meine Brille ausziehen? Schwierig. Ich kann es gar nicht so wirklich zuordnen. Das sieht aus wie Sand, aber es ist kein Sand, glaube ich. Es sieht auch so ein bisschen aus wie so Leinensäcke, die gespannt sind und gefüllt sind mit irgendwas. Das sind so Schichten von einem Material, was ich nicht so ganz zuordnen kann. Aber auf jeden Fall ist da einer, der offensichtlich Ski fährt. Und da gibt es sogar einen Lift haben die da oben, Sessellift. Oder nicht ganz Sessellift, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, jedenfalls, da ballert einer runter mit dem Helm und einem Stock in der Hand und er hat eine gute Zeit, glaube ich.
Du hast noch ein zweites Bild von mir jetzt bekommen.
Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, das sieht so ein bisschen aus wie eine Altstadt, wenn man, also ich bin gerade so bei diesen Steinchen in der Altstadt, weißt du, wo so kleine...
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, nee, es ist schwierig zu erkennen, also ich kenne mich damit nicht, aber doch, es sieht, nee, es ist verkettet, ich weiß nicht, was für Material das ist, aber es sieht für mich so ein bisschen nach so Leinensäcken halt aus, ich weiß es nicht.
Also, ich könnte dir gar nicht sagen, was es ist, tatsächlich, aus was es jetzt gemacht ist. Fakt ist, es ist quasi eine Skipiste, die funktioniert, ohne dass man Schnee braucht. Denn diese Oberfläche ist so glatt, dass du da quasi einen Schnee so ein bisschen simulierst.
Ja.
Und das gibt es dort. Das ist 500 Meter lang. Es ist im Übrigen auch das, was du gesehen hast. Also wir reden genau über diesen Ort, den ich dir geschickt habe. Und dort hast du richtig Spaß. Da bist du regelmäßig und fährst da irgendwie runter. Einfach Skifahren, ne? Geht ja sonst nicht.
Ja klar, wie soll es sonst gehen, wenn man nichts anderes hat? Aber ich meine, es ist vielleicht nicht das Feeling, es ist nicht das weiße, ja, das weiße Schneewunder. Aber
das ist richtig.
Wenn es ums Gefühl geht, also um das Gefühl der Fortbewegung, den quasi Wind in den Haaren zu fühlen, dann geht's ab. Dann passt das.
Du hast da so ungefähr mit 14 angefangen, da auf deinen Skibrettern runter zu pesen.
Pesen, sehr schön. Übrigens, ganz kurz, ich muss einen kurz reinwerfen. Ich habe das Material gefunden, aus dem das Zeug gemacht wird. Wonach sieht das für dich aus?
Ohrenstäbchen.
Jawohl. Für mich auch. Ich möchte das einfach stehen lassen. Wir fahren auf Ohrenstäbchen.
Wir fahren auf Ohrenstäbchen. Sehr gut. Sehr gut. Du fährst also ganz häufig ab deinem 13. Lebensjahr auf Ohrenstäbchen den Berg runter. Schließt irgendwann auch die Schule ab dann, so mit 16, 17. Wirst Maurer und Stuckateur, machst eine Ausbildung bei deinem Vater.
Das ist doch schön. Ich hab ein geregeltes Leben, würde ich sagen. Ich habe einen Job, also eine fertige Ausbildung und dementsprechend wahrscheinlich einen Job. Ich habe ein Hobby, fehlt nur noch Frau und Kind.
Dazu kommen wir noch.
Das ist ja schön. Guck mal. Das ist doch mal so eine Wholesome-Geschichte bisher.
Zum Kind kommen wir nicht. Und zur Frau kommen wir eigentlich auch nicht, aber ich erkläre dir auch gleich, warum.
Ich bin gespannt. Das klingt nach Problematiken. Andere Probleme, die nach der Geburt passieren. Egal, ich bin gespannt. Ich höre dir weiter zu.
Also. Nee, aber okay. Es hat was mit Heldentum zu tun, sagen wir es mal so.
Ja, also, das habe ich schon gedacht.
Seit 4 oder 5 Jahren fährst du jetzt diese immer gleichen 500 Meter Ohrenstäbchen runter und das wird dir irgendwann ein bisschen langweilig, weil ich meine, wenn du als Abfahrtsläufer zu den Olympischen Spielen willst,
ja,
dann ist das echt ein bisschen lahm. Also fängst du an, du bist da ja Stammgast, also fängst du an, irgendwie da so kleine Hügel zu bauen, über die du dann drüber springst und wo du dir quasi die Fahrt mit schwerer machst.
Hey Leute, ich habe hier 2 Kilo Uhopacks mitgebracht, nicht Uhopacks, hier Q-Tips. Ich lege meine Q-Tips dahin auf, ja. Ich stapel den Shit.
Und du stapelst den Shit sogar richtig hoch. Also du baust da so kleinere Hügel hin und rast da runter und springst sogar über andere Skifahrer hinweg.
Jawohl.
Du hast einen Heidenspaß daran und springst auch irgendwo über eine Straße und sowas mit deinen Skiern. Also du hast richtig Bock.
Welcome to Jackass,
also wirklich. Und du bist auch relativ jung, du bist jetzt so 16, 17 und du bekommst die Möglichkeit, mit der englischen Ski-Nationalmannschaft zu trainieren.
Und das, obwohl ich nur so Schabernack getrieben habe, so ein bisschen hier und da über die Straße fliegen, ja?
Ich sag mal so, die Leistungsdichte ist da jetzt nicht so hoch. Der Brite an sich fährt eher selten Ski.
Ja gut, klar, wenn, unter dem Blinden ist der Einäugige der Gute, ne?
So ist das. Und du bist tatsächlich der Beste im Abfahrtslauf gegen die anderen Engländer alle. Aber sagen wir es, wie es ist, das Kind aus der Arbeiterschicht mit dem Secondhand-Renntrikot wird halt rausgemobbt.
Verstehe. Also so ähnlich.
Also obwohl du richtig gut bist, lassen die dich fallen.
Also genau wie die australische Breakdancerin vor ein paar Jahren.
Genau.
Die war richtig ganz gut genau. Und keiner hat es eingesehen.
Keiner hat es eingesehen. Tja, manchmal sind die Dinge nicht so, wie man sie sich wünscht.
Nee.
Aber Skifahren muss man ja auch nicht im Team machen, also bist du immer häufiger auch auf eigene Faust unterwegs.
Der Q-Tipp ist meine Straße.
Der Q-Tipp ist deine Straße, aber du bist ja jetzt erwachsen und du verdienst ein bisschen Geld. Und als jemand, der ein bisschen Geld verdient, kann man dann auch schon mal wegfahren. Und zwar zum Beispiel nach Schottland. Denn in Schottland gibt es ja die Highlands und das sind ja sogar echte Berge. Und da gibt es sogar Schnee.
Ich wollte gerade fragen, schneit es da auch hin und wieder mal?
Da gibt es Schnee und zwar in Glenshee. Und ich zeige dir jetzt Glenshee. Du bekommst jetzt ein Bild von mir, da kannst du einmal sagen, was du von Glenshee hältst. Ich überlege gerade, welches ich nehme. Wir nehmen mal das hier.
Also das sieht aus wie eine kleine Piste, wie ich sie mir vorstelle. Also ich bin ja, ich persönlich, der Daniel, bin ja kein Skifahrer. Und ich stand einmal auf Skien, glaube ich, und das wollte ich dann nie wieder machen.
Super. Ich finde den Satz super. Ich bin kein Skifahrer.
Aber da kommt jetzt ein Aber. Aber so wie ich es mir vorstelle, sieht das genauso aus. Es ist vielleicht nicht steil, aber es ist geil.
Genau, es ist nicht steil, es ist sehr flach, aber so sind die schottischen Highlands ja auch stellenweise. 40 Kilometer Piste gibt's da.
Oh wow, also das sieht, gut, das ist natürlich jetzt nur ein Ausschnitt aus dem Ganzen, was du mir gezeigt hast, aber 40 Kilometer sind 40 Kilometer.
Ja, vor allem, du kennst nur 500 Meter.
Ja, aber dafür sehr gut.
Die kennst du sehr gut, aber diese 40 Kilometer, da gibt es sogar schwarze Pisten, also besonders schwere. Es ist natürlich ideal für dein Training und da fährst du regelmäßig hin und nutzt quasi jede freie Minute, um irgendwo Skifahren zu gehen. Also da im Prinzip lebst du dafür. Also dein Monatslohn geht im Prinzip dafür drauf, dass du irgendwo hinfährst, und um Ski zu fahren. Dafür verzichtest du auch auf Essen und so.
Ist natürlich jetzt die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, mich dort irgendwo niederzulassen auf Dauer. Aber gut, vielleicht gibt es da die Möglichkeit erstmal nicht.
Genau diese Idee kommt dir aber. Und so siedelst du in der Wintersaison 1983 um nach Glenshee.
Sehr schön. Ich bin in meinem Element.
Und du bist in deinem Element. Das Problem ist, du verdienst quasi gar kein Geld.
Ja, es ist schwierig, soll ich da irgendwie mit Schneebackstein, so Eisstein.
Ich baue euch Niglo. Eisstein. Ja, das ist ein bisschen schwer. Du arbeitest da, du machst da so Hilfarbeiten, du machst irgendwie Schneeschaufeln und sowas. Mhm. Du schaufelst da halt so rum und dann hilfst du dann den Leuten, ihre Ski zu wachsen und was nicht alles. Also du machst im Prinzip so einfache Hilfsarbeitertätigkeiten, nicht besonders gut bezahlt, weshalb du dir auch nicht leisten kannst, dort dauerhaft zu wohnen, weshalb du in einem ausgebauten Kleinbus lebst.
Gut, man muss ja auch manchmal einfach schlucken. Okay, das kam nicht so raus, wie ich sagen wollte.
Du hast es aber mit einer solchen Überzeugung gesagt, ja? Das ist wirklich nicht schlecht. Du hast schwer geschluckt. Du hattest schwer zu schlucken. Es war sehr viel, was da in einem Moment auf dich einprasselte.
Das Leben hat mich gefüttert, aber nicht mit den guten Dingen.
Ja, das ist richtig. Das hängt im Auge des Betrachters. Im Rachen des Betrachters spielt sich das ab. Also, lange Rede, kurzer Sinn, du kannst es dir nicht leisten, da zu wohnen. Deswegen wohnst du in einem Kleinbus und wenn es richtig arschkalt ist nachts, dann mietst du dich im Hotel ein, aber das kannst du dir halt nicht regelmäßig leisten. Aber du nutzt natürlich die Zeit vor allem, um Ski zu fahren. Und deshalb nimmst du dort auch zum ersten Mal an kleineren Wettbewerben teil. Und zwar im Speedskiing. Der Name spricht für sich. Ich glaube, da braucht man nicht viel zu sagen.
40 Kilometer Turbo.
Einfach so schnell wie möglich Ski zu fahren.
Ich bin dabei. Ich bin der Schnellste. Pro von Mexiko. Ich bin der Schnellste. Ich gebe Vollgas.
Du gibst Vollgas und nicht nur auf der Piste, sondern auch beim Après-Ski natürlich. Also nachts gehst du oder abends gehst du, wenn es dunkel ist, auf die Hütte und dann gibt's Pint. Und dann passiert etwas, wo ich vorhin gesagt habe, dazu kommen wir noch, jetzt kommen wir dazu. Du siehst auf dieser Hütte beim Pint trinken eine sehr schöne Frau.
Ah ja.
Wir wissen nicht, wie sie heißt, aber sie ist sehr schön. Zumindest findest du das in diesem Moment. Und du machst ihr Avancen. Du machst ihr Avancen und du schwirrst da so um sie herum und du möchtest mit ihr reden und du willst halt was von ihr. Du bist nicht alleine, du bist nicht der einzige Verehrer dieser wunderhübschen Dame, sondern es gibt noch einen Konkurrenten.
Oh, ein Rivale.
Ein Rivale. Und wie das so ist im Balzverhalten, habt ihr zwar eure faulen Federn aufgestellt, aber beide die Dame nicht so recht überzeugen können. Und die macht sich einen Spaß daraus und sagt, ja, liebe Leute, wir sind hier auf einer Hütte. Mit mir essen gehen darf, wer ein Skirennen gewinnt. Und so holt ihr eure Skisachen raus, stellt euch oben auf der Piste hin und wer als erster unten im Tal ankommt, der gewinnt.
Dafür habe ich mich auf meinen 500 Metern mein ganzes Leben lang vorbereitet.
Dafür bist du vorbereitet, du bist auch fest davon überzeugt, dass du gewinnst. Meine Frage, wie geht das Rennen aus?
Du sagtest zu mir, meine Sicht ist nicht so gut.
Das ist richtig, aber du hast ja eine Brille auf.
Achte ich während der Fahrt auf die Strecke vor mir? Oder ist es zu dunkel? Oder achte ich auf die Lady?
Die kannst du nicht sehen, die ist zu weit weg aktuell, die ist ja unten.
Okay, ja, ich meine nur so, habe ich den Fokus quasi auf sie oder auf die Strecke? Das kann nämlich einiges bedeuten.
Geh mal davon aus, dass deine Fähigkeiten nicht so ganz dem Skill-Level entsprechen, das du von dir selbst erwarten würdest.
Ah ja. Ja gut, ich würde sagen, wir legen los, fahren runter und der Luftwiderstand war einfach viel zu groß.
Also, keiner der beiden Kontrahenten kommt unten an.
Oh wow.
Folgendes passiert. ihr startet los und dein Rivale liegt vor dir.
Zu erwarten.
Und es geht runter und es geht runter, um Kurve und du kriegst ihn nicht eingeholt. Du kriegst ihn nicht eingeholt. Du weißt, du fährst an deinem absoluten Limit, aber du kriegst ihn nicht eingeholt. Du bist ganz kurz hinter ihm. Ganz kurz hinter ihm.
Also das klingt nach einer, nach der Möglichkeit, um den Windschatten zu nutzen. Quasi mich ganz schmal zu machen, mich hinter ihn zu versetzen. Und dann habe ich bei Need for Speed gelernt, einfach lang hinterher fahren, bis ich schneller bin, dann einmal schnell vorbei.
Die Idee war da. Die Idee war da und du wolltest ihn auch in einer Kurve überholen. Das Problem ist, du nimmst die Kurve zu eng, rutscht raus, knallst in deinen Kontrahenten rein, brichst dir den Rücken und das Genick. Musst vom Berg, ja genau, scheiße. Du musst vom Berg gerettet werden. Der andere Mann bleibt unverletzt, geht mit der Frau essen, kommt mit ihr zusammen und heiratet sie.
Ja,
Du liegst 6 Wochen im Streckverband.
Ich wollte gerade sagen, das hat ein unglückliches Ende jetzt genommen, also zumindest so ein Zwischenende. Du sagtest, ich werde Sterne sehen, aber ich habe nicht gedacht, dass es so dazu kommt.
Also, dein Traum von den Olympischen Spielen, also er könnte jetzt kaum weiter weg sein. Du hast jetzt dir den Rücken gebrochen, das Genick gebrochen, du hattest als Kind die Beine in Gips und du kannst nichts mehr sehen so richtig.
Ja, ich würde gerade sagen, die einzigen Ringe, die ich sehe, sind meine blauen Augen wahrscheinlich.
Und außerdem bist du, sagen wir mal, leicht übergewichtig.
Ja gut, mein Gott, das ist, hätte man ja wegtrainieren können, hätte man Knochen, die ganz sind.
Ja, das ist genau das Problem. Aber du erholst dich und sagst, muss ja weitergehen.
Ja, show must go on, aber ich weiß nicht, ob dann, also belastet mich die Frauenproblematik? Oder ist das Schnee von gestern?
Die Frauenproblematik belastet vielleicht dein Hormonzentrum, aber tatsächlich mittlerweile Schnee von gestern, ja.
Gut.
Du hast mehr damit zu tun, dass andere Körperteile genesen, als niedere Gelüste zu befriedigen, sage ich jetzt mal.
Verstehe, verstehe.
Was haben wir für eine Ausdrucksweise eigentlich in dieser Staffel? Das ist ja irre. Für dich heißt das Maurer und Stuckateur.
Ja, wobei das auch ja jetzt nicht unbedingt förderlich für meine Knochenproblematik ist, ne? Also grundsätzlich jetzt. Ich sag mal so ein gebrochenes Genick und gebrochene, was war das, irgendwelche Rückenteile?
Rücken, genau.
Macht sich als Maurer auch nicht sehr gut.
Nee, ist auch schwierig, aber du erholst dich. Du erholst dich mit der Zeit, also es gehen 2-3 Jahre ins Land und du bist mittlerweile wieder voll einsatzfähig sozusagen. Und das bedeutet, du hast auch wieder ein bisschen Geld gespart aus deiner Maurertätigkeit. Und jetzt möchtest du nämlich den richtig großen Wurf wagen. Du willst dein Comeback feiern. Aber nicht in Schottland oder auf deiner 500 Meter Q-Tip-Piste, sondern in den USA.
Oh.
Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Vom Tellerwäscher zum Pistenflitzer.
So ist das. So ist das. Und deshalb geht's für dich nach Lake Placid. Auch ein Ort, wo mal Olympische Winterspiele stattgefunden haben. Ein riesige Skiabfahrtsmöglichkeiten. Und dort möchtest du. Oh, jetzt habe ich noch. Dort möchtest du reüssieren.
Reüssieren.
Reüssieren möchtest du dort. Aber du hast ein Problem. Du bist in die USA geflogen, jetzt hast du kein Geld mehr, weil du hast alles für den Flug ausgegeben. Du kannst dir genau für einen Tag den Skipass leisten, danach wird's eng.
Ich fange an mit Tellerwaschen, damit ich zum Pistenflitzer werden kann.
Du bist da so unterwegs auf der Piste und weißt nicht so richtig und dann hörst du plötzlich ein Geräusch.
Mhm. Ein Bär.
Nee, viel technischer. Du hörst es, du hörst so ein Rutschen.
Aha.
Und dann hörst du so ein, dann hört das Rutschen auf und dann hörst du einfach nur, wie irgendwas in den Schnee fällt. Und du denkst dir, was ist das? Und dann blickst du nach links und dann siehst du es und in dem Moment weißt du, wo die Reise hingeht. Skispringer.
Ah. Jawohl, da brauchst du auch keine Piste für, da brauchst du eine Schanze.
Und du brauchst dir keinen Skipass zu kaufen, weil du willst ja gar nicht auf die Piste. Du brauchst kein teures Equipment, irgendwelche Stöcke oder sowas. Brauchst du alles nicht.
Brauchst dich einfach nur gehen lassen.
Du brauchst einfach nur rutschen springen, aufkommen, fertig.
Jawohl.
Und so machst du's. Ich meine, in Großbritannien gibt es jetzt keine einzige Skisprungschanze. Das ist so ein technisches Problem bei der Sache.
Aber auch da lässt sich bestimmt Abhilfe irgendwie schaffen. Durch, weiß nicht, wir stapeln den Shit, ne? Haben wir ja schon mal gemacht.
Wir stapeln den Shit und du stapelst erstmal dich selbst in einer verlassenen Skihütte. Da gehst du nämlich hin, weil dort ist Chuck Burghorn. Und der war früher auch mal Skispringer halt. So. Mhm. Und der sieht dich und sagt, ah Mensch, ein junger Mensch, der Skispringen will, das finde ich gut. Ich habe hier in meiner verlassenen Hütte, habe ich noch eine, also ich zeig dir mal einen echten Hasen in meiner verlassenen Hütte. Mhm. Da habe ich nämlich noch eine alte Skisprungausrüstung, die kannst du haben.
Geil.
So, Chuck Burghorn, im Übrigen, kannst du dir vorstellen als Hugh Jackman.
Also ein kleiner, breiter Mann, oder was?
Hugh Jackman hat ihn gespielt. In der
Verfilmung. Ach so. Dessen, ach so, was ich war übrigens, komischerweise ist bei Wolverine gerade direkt und Wolverine ist klein, aber Hugh Jackman ist gar nicht so klein. Aber ich war ganz, ja, okay.
Du siehst also Hugh Jackman, der sieht gar nicht aus wie Hugh Jackman, ist aber auch egal. Okay,
aber ich sehe Hugh Jackman, wie bei der letzten Episode, du Johnny Depp warst.
Genau, ich war Johnny Depp, jetzt bist du Hugh Jackman. Mal gucken, wem wir noch so alles diese Staffel. Ich möchte mindestens einmal diese Staffel Steve Buscemi sein, einfach aus Prinzip. Oh.
Okay, das ist ein sehr, sehr spezieller Wunsch. Only specific, mein Lieber, only specific.
Doch, da sehe ich mich. Dieser Typ ist jedenfalls Skispringer gewesen, jetzt so halb mehr oder weniger Trainer. Und der unterstützt dich halt, der gibt dir so ein bisschen Starthilfe. Und der sagt dir, wie man von der Schanze springt und wie das funktioniert. Und er gibt dir ein bisschen Equipment. Das mit dem Equipment ist aber ein Problem, denn der alte Helm von Chuck Burghorn ist kaputt. Der hat keinen Verschluss mehr.
Ja, wer braucht schon einen Verschluss beim Helm, vor allem wenn man fliegt. Also, da sehe ich absolut gar keine Problematik.
Und das Problem ist, die Schuhe sind 6 Nummern zu groß.
Hast du noch nie einen Clown-Skispringen gesehen?
Also, wie löst man diese beiden Probleme? Wie löst man einen kaputten Helm, der keinen Verschluss mehr hat? Also, der Helm ist noch intakt, aber es gibt halt keinen Verschluss mehr. Und wie löst man das Problem mit den zu großen Schuhen?
Also ganz einfach, ich schneide ein Stück von den Schuhen raus, baue mir daraus so eine Schnalle unterm Kinn und hab da halt zwei Löcher vorne in den Schuhen, aber ist nicht so schlimm.
Die Idee ist echt nicht schlecht. Es ist viel einfacher als das. Du nimmst ein Stück Seil und machst daraus halt die Schnalle. Also
ja, im Prinzip, das ist einfach.
Gibt's keine Schnalle, sondern du hast einfach nur ein Stück Seil um den Hals. Und bei den Schuhen ist es auch nicht so schwierig. 6 Nummern, kein Thema. Ich ziehe einfach 6 Paar Socken an.
Okay, ich hätte da jetzt einfach mal irgendwas vorne rein, also die Socken vielleicht vorne reingesteckt oder sowas, aber ja, mein Gott, werden wir überleben.
So, Daniel, du bist jetzt Skispringer.
Abflug.
Was weißt du über Skispringen?
Man ist auf einer Schanze, dann fängt man an runter zu rutschen, man muss in eine bestimmte Position rein, man muss sich ein bisschen klein machen, damit man schnell ist. Und man ist so ein bisschen in der Hocke und beim Sprung streckt man die Beine so ein bisschen aus, man muss die Position halten, die Hände, also die Arme kommen nach hinten und dann muss man quasi dieses Gleichgewicht in der Luft halten. Und da muss man im richtigen Winkel ankommen, damit man auch nicht seine Beine, die eh schon kaputt sind, komplett zerstört. Und ich glaube, das könnte ein Problem werden.
Du hast mit allem davon recht. Wichtig ist, man darf nicht über das Skispringen so denken, wie es heute ist, denn damals sprang man noch im sogenannten Parallelstil. Heute springt man ja im V-Stil. Das heißt, wenn du heute einen Skispringer siehst, der macht einen V mit seinen Skiern. Früher sprang man im Parallelstil und fand das auch ganz wichtig, bis man das dann irgendwann geändert hat, weil man festgestellt hat, mit dem V-Stil kommt man so ungefähr 10-mal so weit gefühlt.
Ich finde es sehr interessant, weil wir gerade in ein Territorium kommen. Ich habe als Kind ungefähr zwischen 6 und 8, war ich begeistert von Skispringen.
Oh, sehr gut.
Ich habe alles vergessen, aber die Synapsen kommen gerade so ein bisschen zusammen. Und als du Parallelstil gesagt hast, wusste ich alles.
Dein Training beginnt, Daniel. Dein Training beginnt. Du springst als erstes aus 5 Metern Höhe.
Das ist ja schon beim Schwimmbad, sagen wir mal, eine, vielleicht keine Herausforderung, aber man hat schon ein bisschen Respekt. Am Anfang.
Es klappt gut. Es klappt gut, 5 Meter, kein Thema. Wir reden im Übrigen bei Skischanzen über Höhen wie zum Beispiel die Normalschanze so bei ca. 70 Meter, die Großschanze so bei ca. 90 Meter und dann gibt es noch diese Riesendinger mit 115, also zur damaligen Zeit alles Und du schaffst es tatsächlich am ersten Tag, ich meine, du hast keine Angst vor irgendwas, ja?
Niemals.
Am ersten Tag steigerst du dich von 5 Metern Höhe direkt auf 40.
Das ist nicht wenig.
Normalerweise erfordert das jahrelanges Training, aber du gehst rein. Aber deine Rahmenbedingungen sind trotzdem ein bisschen schlecht. Also dein Skianzug passt dir nicht so richtig. Gut, dein Helm und die Schuhe, da haben wir schon drüber gesprochen.
Ja.
Aber du hast noch ein viel größeres Problem. Und zwar deine Skibrille. Denn du trägst ja schon eine Brille.
Ja. Und da muss ja noch eine drüber dann potenziell.
Und da muss noch eine drüber. Und was dann passiert, ist, das Ding beschlägt, aber in Rekordgeschwindigkeit.
Mhm. Aber ich hab's aber ganz schön warm, ist ja doppelverglast, ne? Das wünscht man sich ja normalerweise im Haus.
Das stimmt. Das Problem ist tatsächlich am Anfang besonders schlimm, weil du da noch nicht herausgefunden hast, wie du das Ganze lösen kannst. Spoiler, wirst du auch nie. Was dazu führt, dass du einfach komplett beschlagen aus 40 Metern abspringst. Du siehst nichts mehr.
Also ich sag mal so, es gibt diese Tätigkeit, die nennt sich Airbus-Fliegen. So. Und die Leute, die Piloten, die Airbus fliegen, die kriegen es auch hin zu landen, ohne dass sie die Landefläche sehen. Die kriegen es einfach hin. Die fliegen auch manchmal nach Gefühl, nicht nur nach Computer, nicht nur nach Sicht, einfach nach Gefühl. Und wenn die das können, kann ich das auch. Und dabei muss ich nicht nur ein fettes Flugzeug fliegen, also ich habe ja nur meine Füße dafür, die im richtigen Winkel zur richtigen Zeit und mein Gleichgewicht, ich habe doch alles da.
Es liegt nur an dir. Du kannst das. Du schaffst das. Davon Klar. bist du fest überzeugt. Und
bin der Überflieger.
Du bist der absolute Überflieger und deswegen weißt du auch, dass du genau ein Ziel hast. Die Olympischen Winterspiele 1988 in Calgary.
Ich fliege da quasi hin. Ich schanze mich von der, ich baue eine Sprungschanze, quasi eine emotionale Sprungschanze. Ich fahre da runter, heb ab und fliege quasi durch die Olympischen Ringe durch.
Ein wunderschönes Bild, aber es gibt da ein Problem. Nicht jeder kann einfach so an den Olympischen Spielen teilnehmen. Wir sind ja nicht mehr 1912 oder wann wir da waren.
4 und 8, ja.
4 und 8, genau. Sondern wir sind 1988 und das bedeutet, es gibt Teilnahmevoraussetzungen. Und es gibt genau 2 Teilnahmevoraussetzungen, die du erfüllen musst.
Wahrscheinlich wieder Profi sein. Was ich offiziell nicht bin. Und wahrscheinlich ein medizinischer Check, der sagt, mein Rücken und meine Beine und mein Genick waren noch nie gebrochen.
Beides nicht.
Oh.
Beides nicht. Es gibt 2 Voraussetzungen und die erste ist, dein Land muss dich nominieren für den Wettbewerb.
Ja gut, ich glaube, wenn ich das kann, also wenn ich beweisen kann, dass ich es kann, dann wird das Land mich auch nominieren, weil ich wahrscheinlich der Einzige bin, der es kann.
Und die zweite Voraussetzung ist, du musst nachweisen, dass du es kannst. Was im Umkehrschluss bedeutet, du musst an mehreren offiziellen Veranstaltungen teilgenommen haben.
Das hatten wir schon mal beim Golfen, auch in England. Und ich glaube, das sollte kein Problem darstellen. Ich kann das.
Ich glaube auch. Und deshalb trittst du an den britischen Skiverband heran und sagst, liebe Leute, ich möchte, dass ihr mich anmeldet für einen Weltcup-Springen, für einen Skisprungwettbewerb des offiziellen Weltcups.
Damit ich einfach zeigen kann, dass ich es drauf habe.
Genau. Und dann sind die so ein bisschen am Rumdrucksen beim britischen Skiverband und dann fragst du, naja, wen würdet ihr denn sonst schicken? Und dann stellt sich heraus, es gibt genau einen einzigen Skispringer in Großbritannien und das bist du.
Ja, also.
Also schicken sie dich.
Jawohl.
Sie schicken dich tatsächlich zum Skiweltcup und zwar nicht zu irgendeinem Skiweltcup, sondern sie schicken dich am 30. Dezember 1986 zum Auftakt der Vierschanzentournee.
Das ist quasi, egal wie weit und hoch ich fliege, das ist quasi schon der erste Sieg.
Absolut, absolut. Vierschanzentournee, ganz kurz erklärt für die Leute, die es nicht wissen, immer quasi von Ende Dezember bis kurz nach Neujahr, also so eine Woche lang, 4 Skisprungschanzen, immer die gleichen. Oberstdorf, dann Garmisch, dann Bischofshofen und dann Innsbruck, wo dann eben 4-mal hintereinander gesprungen wird. Und das ist dann so ein Wettbewerb in sich, im Skiweltcup selbst drin. Und das ist quasi die wichtigste Veranstaltung im Skisprungsport, wenn nicht gerade WM ist oder eben Olympia.
Es ist großartig. Also ich bin genau da, wo das Schicksal mich haben wollte.
Du bist da, wo das Schicksal dich haben wollte, nämlich in Deutschland am 30. Dezember 86 in Oberstdorf stehst du am Start.
Meine Beine, meine Füße, mein Körper, alles ist bereit. Auch meine Augen. Ich bin mir sicher. Ich habe zwar nicht den Weitblick oder vielleicht auch erst recht den Weitblick, aber
nur den Weitblick.
Und ich sehe ganz weit weg, sehe ich den Sieg, den ich mir jetzt holen werde.
So ist das, so siehst du das. Und vorher machst du aber noch ein paar Probesprünge. Du bist ja zum ersten Mal jetzt auf dieser großen Schanze, ja, du bist ja nur die kleineren gesprungen. Du hast nur ein Problem, die Schnur reißt, der Wind ist zu stark, dein Helm fliegt weg.
Das ist egal.
In der Luft.
Ja, kurze Frage, habe ich Haare?
Ja.
Okay, trotzdem kein Problem. Also es wäre natürlich mit der Glatze ein bisschen windschnittiger, aber auch das wird funktionieren. Bisschen kalt vielleicht.
Es hat auch funktioniert und du hast tatsächlich einen neuen Helm bekommen dann und konntest mit einem neuen Helm dann springen.
Ich dachte, du sagst jetzt neuen Rekord.
Dazu kommen wir noch. Du bist im Übrigen immer noch pleite, ja? Also das vergessen wir nicht.
Das ist nicht schlimm.
Aber jetzt beginnt ja deine Weltkarriere.
Ich bin bereit für alles, was kommt.
Wir sind auf der Großschanze in Oberstdorf, Auftakt der Vier-Schanzentournee. Und du stehst am Start und sitzt auf dem Startbalken und denkst dir, erstens, wie bin ich hier hineingeraten? Und zweitens, ich hol's mir.
Das Gefühl kenne ich tatsächlich. Also, beides.
Außer Kneipe wahrscheinlich. Du rutschst runter. Springst, landest, nicht gestürzt, gestanden, geschafft.
Jawohl, erster Milestone.
Du schaust auf die Anzeigetafel, naja, also du guckst, wo du dich einreißt in der Liste und das erste Springen dieser Vier-Schanzenturnier gewinnt der Norweger Vegard Opas. Der holt 195,7 Punkte insgesamt. Ich schlüssel das Punktesystem jetzt hier nicht auf, es ist nicht so wichtig. Mhm. In jedem Fall holt er 195,7 Punkte. Du belegst den 110. Platz. Das ist auch gleichzeitig der letzte mit einer Punktzahl von 15.
Gut, wir haben schon von dabei sein, ist alles gesprochen.
Ja, es ist auch gar nicht schlimm, denn du hast gar keine Zeit, dich darum zu kümmern, denn die nächsten Wettbewerbe stehen schon an, ja. Ein paar Wochen später ist nämlich Ski-WM und da meldet dich der britische Verband natürlich auch.
Ja gut, die haben ja jetzt jemanden und ich bin nicht gestürzt.
Also, du bist nicht gestürzt.
Eigentlich, das ist eine Win-Win.
Und das ist auch sehr wichtig für die Olympianorm, dass du nicht stürzt, weil wenn du stürzt, dann sehen die ja, der kann es nicht und das geht nicht. Du musst landen.
Jawohl.
Also auf zur Ski-WM in Oberstdorf. Dort wirst du ebenfalls gemeldet. Weltmeister wird der Tscheche Jiří Parma mit 224,4 Punkten. Du wirst 67. und damit wieder Letzter. Aber es geht deutlich bergauf. Du holst 88,8 Punkte.
Oh, das ist deutlich mehr als 15.
Das ist deutlich mehr als 15. Diese nordische Ski-WM geht zu Ende. Du belegst in allen Wettbewerben, an denen du teilnimmst, den letzten Platz. Aber damit ist die Saison dann auch vorbei. Also die Ski-WM ist im Februar und dann ist so langsam aber auch Schluss mit Wintersport. Du nimmst dir ein bisschen Zeit und trainierst weiter. Wo trainiert man, wenn im Sommer es warm ist? Irgendwo, wo es im Sommer nicht warm ist, und zwar wo?
Ja, keine Ahnung, ich fahre irgendwo in die Berge. Also jetzt in irgendwelche Berge, wo es auch kalt ist.
Nach Finnland, genau genommen.
Oh. Ja, da ist gut, da ist dunkel und kalt.
Du bist in Finnland und später bist du auch nochmal in der Schweiz und da gibt es dann tatsächlich sogar Episoden darüber, dass du irgendwo Essen aus Mülleimern holst, weil du wirklich kein Geld hast. Du hast diese Reisen sind echt teuer und der Skiverband bezahlt dir auch zum Beispiel deine Unterkunft nicht, keine Reisekosten, du musst das alles selber machen. Du machst wieder so Gelegenheitsjobs. Du wischst irgendwo den Boden, du schaufelst irgendwo Schnee, so was man halt so macht. Und du lernst jemanden kennen in Finnland, der dir sogar eine Unterkunft verschafft.
Ach, sehr schön.
Und zwar einen anderen Stuckateur.
Ja, geil. Ja gut, da findet man quasi einen Leidensgenossen.
Genau, weil du hast diesen Leidensgenossen irgendwo kennengelernt und der hat dir erzählt, ja, ich bin gerade an so einem großen Gebäude dran, das muss ich renovieren, aber da gibt es viele Zimmer und da kannst du einfach in eins von reingehen. Der Trakt wird ja eh gerade renoviert.
Ach, das ist ja pragmatisch.
Das ist ja pragmatisch. Was für ein Gebäude ist es?
Das weiß ich nicht. Es ist, keine Ahnung.
Es ist eine finnische Nervenheilanstalt.
Ach du Scheiße.
Wo du tatsächlich 5 Wochen in einer der Zellen lebst, weil du keine Alternative dazu hast.
Interessant, ich bin letztens über eine Story gestolpert, wo jemand in einer Nervenheilanstalt reingegangen ist, da ist die Tür hinter ihm zugefallen, das war so eine verlassene, und er kam nicht mehr raus, da hat er ein Jahr drin gelebt.
Oh, auch nicht schlecht. Ich kann dir später eine Geschichte aus meinem privaten Umfeld erzählen, wo sowas Ähnliches auch passiert ist.
Ach schön.
Wir kommen wieder in den Winter, nachdem du es in Finnland irgendwie überstanden hast und auch wieder rausgefunden hast aus der Nervenheilanstalt, kommt der Winter 87-88 mit dem normalen Weltcup und am Ende des Weltcups dann 1988 im Februar die Olympischen Spiele von Calgary. Du willst hin, du musst dich qualifizieren und du musst die Olympianorm schaffen, das heißt weiterspringen und nicht stürzen, das ist das Wichtigste.
Kriegen wir hin. Das ist das langfristige Ziel und das kriege ich mit den kleinen Sprüngen hin. Also kleinen Anführungsstrichen.
Du nimmst an der Vierschanzentournee teil, wie schon im vorherigen Jahr. Nicht an anderen Weltcup-Springen, sondern nur an der Vierschanzentournee. Wirst immer letzter, deutlich abgeschlagen, sogar teilweise mit über 200 Punkten Rückstand. In Oberstdorf ist das der Fall. Mhm. Aber du stürzt nicht. Und das ist das, worauf es ankommt. Und tatsächlich erreicht dich dann kurz nach der Vierschanzentournee die Nachricht, Olympianorm erreicht. Großbritannien meldet dich, du darfst teilnehmen.
Spiel, Satz und Sieg, sage ich nur.
Dabei sein ist alles. Und mittlerweile hast du eine gewisse Popularität gewonnen, auch in der Skisprungszene, weil alle diesen einen Typen aus Großbritannien, diesen leicht untersetzten, sage ich mal, Typ aus Großbritannien mit seiner riesigen, hässlichen Brille, die immer beschlägt, alle finden ihn irgendwie lustig und finden das cool, dass er dabei ist. Und es gibt einen großen Spitznamen für dich, der weltbekannt wird.
Okay.
Eddie the Eagle.
Eddie the Eagle. Ich glaube, den Namen habe ich schon mal gehört tatsächlich. Kann den jetzt nicht zuordnen, aber das klingt ja alles nach so einer Underdog-Story. Und mit diesem Spitznamen ist das eigentlich nur noch besser.
Eddie the Eagle von Edwards, Eddie. Mhm. Eddie the Eagle, das ist dein Spitzname, mit dem du quasi bekannt wirst. Und das geht auch vor den Olympischen Spielen dann schon durch die Presse. So, Eddie the Eagle fährt zu den Olympischen Spielen und dann ein Bild von dir mit deiner riesigen Brille und so. Es ist wirklich fantastisch und du bist aber ein absoluter Sympathieträger. Alle finden dich cool, weil du eben es als Underdog geschafft hast zu den Olympischen Spielen.
Und vor allem habe ich ja so eine Konstante an den Tag gelegt. Ich bin immer Letzter.
Ja.
Aber ich ziehe durch.
Aber du ziehst durch und dein großer Vorteil ist halt, du bist halt der Einzige aus Großbritannien und deshalb passt das schon.
Da kann der andere, der die Frau geschnappt hat, der kann mal gucken.
Der kann jetzt mal gucken, ganz genau. Jetzt kommen die Frauen nämlich zu ihm. Also zu dir.
Ja.
So ist das nämlich.
Ja, Groupies. Ich igel euch alle mal hier. Ja,
werde richtig.
Wenn angestachelt werden sie. Das ist der falsche Igel.
Jetzt geht's ja richtig erstmal um was. Ja, das war ja alles Vorgeplänkel. Wir nähern uns dem Höhepunkt. Calgary, 88. Du hast drei Probleme. Erstens, du bist pleite.
Gut, das ist chronischer Zustand, damit kann ich leben.
Zweitens, der britische Verband bezahlt dir weder Unterkunft noch Flug.
Auch das ist ein chronisches Problem. Das kriege ich geregelt.
Drittens, du hast dir im Training den Kiefer gebrochen.
Ich brauche meinen Kiefer nicht zum Fliegen. Je nachdem, was für einen Helm ich habe und was für eine Schnalle da ist, wenn ich die eng genug schnalle, dann ist der Kiefer auch kein Problem mehr.
Daniel, also wir reden nicht über einen Helm, sondern wir reden über etwas anderes. Also wir reden natürlich nicht darüber, dass du einen Arzt aufsuchst oder sowas. Also das ist was für Anfänger. Der nimmt dich raus, ja, dann kannst du die Olympischen Spiele vergessen. Nee.
Kann ich mir eh nicht leisten.
Wir kommen zurück zum Thema Schnur.
Ja, sag ich doch.
Du nimmst einen Kopfkissenbezug, du nimmst eine Schnur und bindest das ganz fest um deinen Kopf, sodass sich dein Kiefer nicht mehr bewegen kann. Mhm. Setzt deinen Helm auf, gehst auf die Schanze, springst runter, hältst beim Landen dein Kinn fest, damit deine Knochen nicht durcheinander fliegen. Es tut höllisch weh, alles egal. 60 Sprünge am Tag, du ziehst durch.
Ich zieh durch. Und vor allem, hier kündige ich Metal Gear Solid 5 an, so wie ich aussehe wahrscheinlich. Das ist ein anderes Thema.
Ja, Ishmael kümmert sich.
Moby Dick Productions ist.
Genau. Aber du ziehst halt durch und das ist das, worauf es ankommt. Und du fliegst nach Calgary und du landest in Calgary am Flughafen und da sind tausende Journalisten. Die sind alle für dich da.
Die wollen bestimmt reden.
Du landest sehr spät am Abend, Und die Journalisten haben alle auf dich gewartet, schon lange auch, schon viele Stunden, bis dein Flieger endlich gelandet ist und es ist irgendwie 2 Uhr morgens. Damals war das ja noch nicht so mit den Sicherheitsvorkehrungen wie heute. Das heißt, die Leute haben einfach auch da gestanden, die ganzen Journalisten, während du am Gepäckband auf dein Zeug gewartet hast. Und was ist das Peinlichste, was passieren kann, wenn du jetzt am Gepäckband stehst, auf dein Zeug wartest und da sind ganz viele Journalisten?
Ich scheiß mich ein.
Das nicht.
Das ist aber das Peinlichste, was mir passieren könnte.
Aber pass auf. Man nimmt ja in den Urlaub immer eine Unterhose mehr mit, falls man sich einscheißt.
Stimmt, habe ich nicht bedacht. Problem erledigt.
Problem erledigt, denn du guckst auf das Gepäckband und da fährt deine Unterhose.
Oh, okay, Moment. Das ist aber ja gar nicht so weit weg.
Denn dein Koffer ist aufgegangen und die gesamte versammelte Journalie Europas, Nordamerikas und der ganzen Welt sieht erstmal all deine Unterhosen, wie sie aus diesem Koffer gefallen sind.
Es wäre natürlich so schön, wenn das so eine weiße Shorts mit Herzchen wäre. So richtig schön klassisch.
Montag.
Ja, genau.
Ja, das ist natürlich ein bisschen peinlich dann und du packst das alles ganz schnell zusammen, machst den Koffer zu und willst durch so eine Glastür rauslaufen und rennst erstmal voll dagegen. Die ging nämlich nicht von alleine auf, wie du dachtest.
Ach mein Gott, also ganz ehrlich, das ist alles Show für die Journalisten. Also man muss denen ja auch eine Show bieten und hier ist sie.
Das mit dem gebrochenen Kiefer, perfekt. Ja, du musst in dem Hotel, in dem du dich einquartierst, nebenbei noch ein bisschen deine Schulden abarbeiten, weil du es nicht so richtig bezahlen kannst. Aber du bist da, du bist dabei, Olympia beginnt. Und jetzt sind wir bei einem Video, das ich dir zeigen möchte. Einfach zur Einordnung, weil ich könnte dir das jetzt erzählen, aber sieh es mit deinen eigenen Augen. Sag mir, was du gesehen hast.
Also ich muss erstmal 3 Dinge sagen. Erstmal fühle ich mich an meine Kindheit erinnert, weil wie gesagt, ich habe sehr, sehr gerne früher Skispringen geguckt. Du hast mir gerade was zurückgebracht, was ich wirklich, also jetzt nicht vermisst habe, aber es fühlt sich gut an, das wieder zu sehen. Danke dafür. Zweitens, ich liebe diese pinke Brille.
Die ist toll,
und
oder?
Und diesen blauen Spandex-Anzug. Also ja. es ist schon wunderschön. Oder als drittens, was ich noch dazu sagen wollte, ist, direkt danach wird mir als Vorschlag gegeben, 10 Inspiring Athletes als Video. 10 Athletes who never gave up on their Olympic dream. Und ich finde, das spricht eigentlich schon, das sagt alles über Eddie. 69 Punkte habe ich gesehen.
Ja.
Und der nächste war, oder der vor ihm, warte, jetzt habe ich die Tabelle verloren, wo ist die? Der nächste, der Platz 57, also Eddie war Platz 58, Platz 57 war ein Sola Pujol aus Spanien mit 140 Punkten. Also da sieht man, was für ein Unterschied das ist. Aber, ey, geflogen wie ein Adler. Wie ein fetter, fetter Adler.
Ja, er hat zum Glück nichts fallen lassen, während er in der Luft war. Eine Sache, die man im Hintergrund nur ganz kurz hört, ist: Eddie the Eagle sets a British record.
Ja, habe ich gehört. Habe ich tatsächlich gehört.
Britischer Rekord. Nie ist ein Brite zuvor weiter von einer Skisprungschanze gesprungen. Und das war wirklich nicht sehr weit. Aber er hat es geschafft.
Ich finde es so schön, weil aus dem Winkel, aus dem man das immer zuerst sieht, da sieht man, wie der Flug startet. Dann hebt er ab. Und er fliegt und fliegt und fliegt und dann landet er und das sieht so aus, als ob er richtig weit geflogen wäre und dann wechselt die Perspektive und dann ist es so ein Hüpfer. Ja, das ist, als ob er von der Schanze gefallen wäre.
Tatsächlich gibt es auch den Spitznamen, gab es zeitweise für ihn noch den Spitznamen Ski-Dropper anstatt Ski-Jumper.
Aber ich find's schön, also ganz ehrlich, es ist nicht majestätisch, aber ey, du und ich, wir können es nicht besser.
Selbstverständlich nicht. Und vor allem diese beiden Auftritte und auch einfach das Aussehen, ja, diese pinke Brille, dieser Spandex-Anzug, dann diese Riesenbrille darunter.
Diese Riesenbrille übrigens ist so eine Aviator-Brille, ne? Also nicht vergessen, so eine schöne Pilotenbrille darunter. Also der Flug ist im Blut auf jeden Fall. Definitiv. Auch wenn er nicht weit und lang ist.
Definitiv. Du bist der absolute Liebling der Massen. Man hört ja auch, wie die Leute ausrasten, als Eddie angesagt wird. Bei der Abschlussfeier im Olympiastadion von Calgary kommen 100.000 Leute und der Hauptorganisator Frank King sagt zu allen Athleten, was sie Tolles geleistet haben und manche von euch sind geflogen wie Adler. woraufhin diese 100.000 Menschen im Stadion in Eddie-Eddie-Sprechchöre ausbrechen. Du bist der Star dieser Olympischen Spiele, zusammen mit anderen, über die wir vielleicht nochmal reden in Zukunft, aber du bist der große Star der Olympischen Spiele 1988 und das Problem ist aber, du kommst zwar bei den Fans und bei den Zuschauern an den Fernsehern, kommst du fantastisch an, aber überhaupt nicht unter den anderen Skispringern und Teams und Funktionären.
Das sind alles Rivalitäten zwischen den Sportlern, das muss man sportlich nehmen, also.
Ja, die nehmen es aber nicht so sportlich und beschreiten den Rechtsweg, wie man so schön sagt.
Ach.
Und sagen, sowas ist eine Schande für den Sport, das wollen wir nicht mehr sehen. Und deshalb hat tatsächlich das Olympische Komitee die Eddie the Eagle Rule eingeführt. Die Olympische Cooper-Klemme.
Die Olympische Cooper-Klemme. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen lassen müssen. Also
tatsächlich ist es so, dass es heute eine veränderte Olympianorm gibt. Und zwar gibt es ein System, dass du zu den besten 30% deiner Sportart gehören musst oder, je nachdem wie viele Leute zugelassen werden, zu den besten 50. Es gibt noch Wildcard-Regeln, das heißt, das IOC, das Olympische Komitee, kann noch Wildcards vergeben, aber grundsätzlich musst du diese Normen erfüllen, um bei Olympia dabei zu sein, weshalb man quasi aufgrund von Eddie the Eagle diese Regel eingeführt hat.
Aber nur zu Verständnis, wiederhol das bitte nochmal, zu den 50%, nee,
zu den besten 30% oder zu den besten 50.
Im eigenen Land oder?
Nee, weltweit.
Okay, weil ich hab mich gefragt, weil diese Regel würde ja gar keinen Sinn machen, wenn ich trotzdem der Einzige bin, ne?
Richtig.
Aber das heißt, wenn ich nicht gut genug bin und ich bin, keine Ahnung, der weiß ich nicht. Ja, eben der Eagle, der bin ich der Eddie und dann darf ich halt potenziell dann nicht mehr mitmachen, weil ich nicht zu den guten Jungs gehöre, ja?
Ganz genau. Und das ist hart kritisiert worden in der Vergangenheit, weil das im Prinzip bedeutet, es ist nicht mehr dabei sein ist alles, sondern es geht darum, genau, wer ist gut.
Ah, das finde ich, also ich finde ja, wer ist gut, ist in Ordnung, weil man möchte ja einen Wettbewerb haben und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, wem tut so ein Eddie weh?
Ja, so ein Eddie.
Außer sich selbst offensichtlich.
Ja, dazu kommen wir nochmal. Ja, ganz genau. Und es gab dann in der Vergangenheit sogar schon den Wunsch, auch diese Wildcard-Regel letztlich zu kippen, wo dann quasi nur noch die Besten der Sportart dabei gewesen wären. Das ist dann wirklich schwierig.
Ich find's falsch.
Es kommt immer noch zu Situationen, wo dann auch Leute, wir haben über Australien und Breakdance gesprochen, ja, wo dann auch Leute trotzdem an Olympischen Spielen teilnehmen oder es gibt einen Schwimmer, der in den vergangenen Jahren häufiger mal dabei war, der auch viel langsamer war als alle anderen. Aber tatsächlich hat man aufgrund von Eddie the Eagle diese Eddie the Eagle Rule eingeführt und hat seitdem ein bisschen, sagen wir mal, die Leistungsdichte erhöht. Im Skispringen und in allen anderen Sportarten auch. Für dich heißt das, dass die Chancen für eine Qualifikation zu den Olympischen Winterspielen 1992, um das Ergebnis nochmal zu verbessern, relativ unwahrscheinlich sind. Nichtsdestotrotz gibst du alles, für dich geht's weiter, direkt zur nächsten Vierschanzentournee am nächsten Jahreswechsel. Du holst dort zwei letzte Plätze und vor allem verletzt du dich schwer. Und brichst dir das Schlüsselbein.
Das ist unangenehm.
Mittlerweile hast du, glaube ich, alles, du hast dir auch schon Rippen gebrochen und alles, du hast dich häufig auf die Fresse gelegt. Und dieser Bruch deines Schlüsselbeins sorgt dafür, dass du nicht an der nordischen Ski-WM 1989 teilnehmen kannst, woraufhin du auch für andere Wettbewerbe nicht mehr gemeldet wirst, was dann letztlich dazu führt, dass deine Skisprungkarriere letztlich im Prinzip von Dezember 86 bis Januar 89 geht und das war es dann auch. Obwohl es tatsächlich sogar eine Initiative gibt, um dich zu sponsern für die Olympischen Winterspiele 92, sowohl und auch für 96, kannst du dich für die kommenden Spiele dann nicht mehr qualifizieren. Aber wir machen nochmal einen kurzen Abschnitt über den Rest deines Lebens, der ist nämlich nicht minder quatschig teilweise.
Minder quatschig ist auch ein schöner Ausdruck.
Du nimmst, also erstmal trittst du bei Johnny Carson auf. Hier ist Johnny, hätten wir letzte Folge eigentlich ganz gut einbinden können. Du schreibst ein Buch, du machst Werbung, du trittst im Unterhaltungsbereich auf, du arbeitest als Motivationscoach und vor allem nimmst du eine Single auf. Du nimmst eine Single auf und zwar auf Finnish. Du nimmst eine Single auf.
Moment. auf, spreche ich überhaupt diese Sprache?
Nein, du weißt auch nicht, was du singst.
Ah. Ist es ein Werbedeal?
Nein. Moment, ich gucke mal kurz. Ich habe das noch nicht recherchiert, ob es die auf YouTube gibt. Nee, leider nicht. Aber es gibt den Auftritt bei Johnny Carson. Aber das findet man. Das findet man bestimmt irgendwo. Ja, in jedem Fall nimmst du eine Single auf. Du nimmst auch auf Englisch noch eine Single auf. Das Problem ist, 1993 musst du Insolvenz anmelden.
Ja gut, das hätte ich wahrscheinlich schon vorher machen können oder vielleicht auch sollen. Ja.
Ja, zwischendurch hast du aber richtig Kohle gekriegt, ne? Also durch deine Werbedeals und so weiter. Das Problem ist, du hast das Geld Treuhändern überlassen, die, and it's gone.
Es ist einfach immer und immer wieder Pauli.
Es ist immer wieder Pauli. Völlig richtig. Wir haben so viele Rocky-Referenzen in den ersten beiden Folgen gemacht, wir müssen echt aufpassen.
Wir sind schlussendlich einfach Rocky, also.
Wir sind Rocky, wir sind auch Turok.
Wir sind auch.
Wow. Ja, letztlich, du bist pleite, du kriegst zwar, gewinnst zwar deine Gerichtsverhandlung, kriegst ein bisschen Geld wieder, aber nicht so viel, wie es anfangs war. Das lässt du nicht auf dir sitzen, deshalb fängst du ein Jurastudium an und schließt das 2003 auch erfolgreich ab.
2003, okay. Mhm.
Du arbeitest aber nie als Anwalt, sondern arbeitest weiter als Maurer und Stuckateur.
Es ist trotzdem nicht schlecht, so ein bisschen sich in der Rechtswelt auszukennen. Man muss halt mal rechts und links gucken, ne? Und dann einfach vorbereitet sein, wenn jemand um die Ecke kommt mit irgendwelchen Anforderungen, die du trotzdem erfüllst, aber man dir das nicht ansehen will, wie zum Beispiel eben bei Olympia.
So ist also. So ist das leider. Trotzdem kriegst du 2009 einen Anruf aus Kanada. Und zwar aus Vancouver. Denn 1988 waren die Olympischen Spiele von Calgary, die Olympischen Winterspiele. Und seitdem stehen jetzt erstmals wieder Olympische Winterspiele in Kanada an. Und zwar diesmal 2010 in Vancouver. 22 Jahre später kehrst du zurück, denn dein Ziel ist, deine Aufgabe ist, die Olympische Fackel ein Stück des Weges zu tragen. Ein Stück weit, vielleicht auch eine Entschuldigung des Organisationskomitees dafür, dass man dich nur einmal hat teilnehmen lassen.
Ja, man hat mich ja förmlich ausgesperrt.
Tatsächlich ist das so und du trägst am 7. Januar 2010 die Olympische Fackel durch Winnipeg in Kanada und bist damit auch Teil des Olympischen Fackelzuges für die Olympischen Spiele 2010. Ja, 2016 gibt es dann ein Biopic über dich mit Hugh Jackman als Trainer.
Also das werde ich mir angucken, definitiv. Also, da bin ich bereit für.
Ich habe zwei Quellen gefunden, was du darüber sagst, im Übrigen. Mhm. In einer Quelle sagst du, ungefähr 5% davon ist wahr und in der anderen sagst du, ja, es ist zu 80% korrekt.
Also der Durchschnitt, ich bin schlecht in Mathe, kommen wir da irgendwie bei 20% raus oder so? Keine Ahnung, 30?
Ich weiß nicht, wo wir rauskommen, auf jeden Fall so gut kann es nicht sein.
Ja.
2017 springst du im Rahmen eines Charity-Events nochmal von dieser Olympiaschanze runter. Generell machst du viel für Charity. Du bist irgendwie bei Ski Jumping for Cancer, also against quasi, aber vor. Du trittst bei Dancing on Ice auf. Also du bist eine britische Legende, sehr beliebt nach wie vor und jemand, den jeder Brite wirklich kennt. Dir geht's gut. Dabei sein ist alles. Das war die Geschichte von Eddie The Eagle.
Also Philipp, wie gesagt, Eddie the Eagle, den Namen habe ich schon mal gehört, konnte das aber jetzt aber nicht weder mit Skisport noch mit irgendwas anderem in Verbindung bringen, aber holla die Waldfee, es ging hoch hinaus. zwar, also hoch, ja, weit nicht so, aber wie du schon sagtest, ne, dabei sein ist alles und der Spirit, der war da und der hat den Guten einfach so weit gezogen. Unglaublich.
Der Spirit hat gezogen. So ist das.
Hat mir sehr gefallen. Mir sehr, sehr gefallen. Mir ist übrigens so eine Parallele aufgefallen, jetzt gerade, wo du mir vorhin das Video gezeigt hast, von den guten Eddie the Eagle. Nicht nur diese Brille ist ein Zeichen von, also im Spirit deiner Geschichten, ja. Nicht nur das Hoch hinaus ist quasi ein Zeichen im Spirit deiner Geschichte. Mir fallen so langsam Parallelen in deinen Charakteren auf. Und zwar von deren Look. Ich schick dir jetzt mal eben was. Und sag mir, diese beiden Leute sind nicht die gleiche Person.
Ja, ist, also der Schnäuzer und die Haare, ansonsten sehen sie sich sehr ähnlich, das muss man wirklich sagen. Unser, wie hieß er denn eigentlich nochmal?
Larry Walters.
Larry, unser Larry, der mit dem Ballon hochgeflogen ist auf 4800 Meter, der, ja, die sehen sich schon, also es gibt schon eine Ähnlichkeit, da hast du völlig recht.
Also gibt es noch ein anderes Bild, tatsächlich, habe ich gerade eben noch gesehen. Ich weiß, es ist ein bisschen off topic, aber wollte ich dir trotzdem mal zeigen, weil es ging nicht aus meinem Kopf raus, als ich ihn gesehen habe.
Aber vielleicht sind das auch einfach die 80er, oder?
Es sind vielleicht die 80er, aber dennoch, ich finde, die haben beide schon eine gewisse...
Es könnte, also, ja doch, es besteht eine Ähnlichkeit. Doch, sehe ich auch.
Sie träumen von entweder von Höhen oder von Weiten.
So ist das. Oder von Schnelligkeit.
Oder von Schnelligkeit. Also ich hab jetzt keine Ahnung, wie deine schwebenden Schweden ausgesehen haben, aber ich würde behaupten, sie sahen genauso aus.
Und die Olympischen Spiele scheinen ein legitimes Ziel zu sein für viele.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Unsere dritte Olympia-Folge, und sie läuft quasi, während die Olympischen Winterspiele laufen. Und zwar die von Mailand und deshalb diese Folge zu diesem Zeitpunkt.
Es ist super gewählt. Es ist eine super geile Story. Wie gesagt, finde ich geil. Habe ich noch nie gehört. Gut, ich kenne mich nicht sehr viel mit Sport aus, aber dennoch, es hat Spaß gemacht. Und ich glaube, jeder kann sich ein Stückchen, so eine kleine Scheibe vom guten Eddie abschneiden.
Aber bitte nicht die Scheibe, wo er mit Kieferbruch Skispringt.
Lass auch seine Bandscheiben in Ruhe.
Also wirklich, macht das nicht. Fahrt nicht Rennen gegen andere Männer, um mit einer Frau essen gehen zu können. Also außer der eine Typ, bei dem es dann auch geklappt hat, für dich eine gute Entscheidung, für die meisten anderen wird es nicht gut sein.
Ja gut, der wurde ja umgenietet wie so ein Pin beim Bowling, von daher.
das ist so eine Animation im Bowling Center, wie der Pin umgenietet wird von Eddie the Eagle.
Sehr schön.
Gut.
Philipp, ich bedanke mich sehr herzlich.
Ich bedanke mich sehr herzlich.
Ich würde sagen, wir fliegen jetzt einfach mal die Piste entlang.
Wir fliegen die Piste entlang. Von jetzt an geht's nur noch bergab. Grüße vom Schanzentisch.
Achso, Grüße vom Schanzentisch. Ich weiß noch nicht, wo meine Geschichte als nächstes hingeht. Ich habe eine Vermutung, dass wir Gold herstellen werden.
Die Alchemisten.
Ja, ich bin gerade meine Geschichten am Ausmisten.
Ja, so wie Hugh Jackman seine Hütte ausgemistet hat und noch zu große Schuhe gefunden hat. Die Fußstapfen, die Heldennum so macht, die sind sehr einfach, in die ist sehr einfach zu treten. Insofern sehen wir uns mit einer nicht minder guten nächsten Folge. Bis dahin.
Bis in 3 Wochen. Das war Heldendum von und mit Philipp Kalweit und Daniel Klapier mit Musik von Enrico Waschenko. Hat dir die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine Bewertung da oder unterstütz uns via Steady. Jede schmale Taler hilft uns, die laufenden Kosten zu decken. Aber vor allem wollen wir uns mit dir austauschen, ob in den Kommentaren bei Spotify, auf Instagram oder live in unserem Discord. Und für den Quickie zwischendurch gibt es jetzt unseren Newsletter. Alle Links und Infos findest du ganz bequem direkt in den Shownotes.